Okay, ich gehe hier nach dem Gemeindeordnung, Gemeindehandbuch Ausgabe 2006 im Deutschen. Das ist die neueste Ausgabe. Davor hat es einfach so ausgesehen, ohne Angabe, aber das sind die neuesten. Das ist das, was auf dem neuesten Stand ist. Ihr wisst, im Lauf der Zeit, ihr habt es gesehen, ist der Begriff die Übrigen oder die Wortverbindung die Gemeinde der Übrigen gewissermaßen die definitive Selbstbezeichnung der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten geworden. Bereits 1940 ist im Gemeindehandbuch im Hinblick auf die Tauffragen, die wir unseren Taufbewerbern stellen, gesagt worden, ob du glaubst, dass die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten die Gemeinde der Übrigen darstellt. Und diese Tauffragen werden auch in der neuesten Ausgabe hier aufgeführt. Dazu muss man jetzt Folgendes sagen. Wie läuft es normalerweise ab, wenn wir jemanden in die Gemeinde aufnehmen? Normalerweise sollte diese Person im Glauben natürlich unterrichtet worden sein, sprich Bibelstunden bekommen haben. Normalerweise sollte diese Person selber den Wunsch auch geäußert haben, ich möchte mich der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten anschließen. Dann wird diese Person, die unterwiesen worden ist, die diesen Wunsch geäußert hat, dem Gemeindeausschuss vorgestellt, dann auch der ganzen Gemeinde vorgestellt und dann gehört zur Taufe auch dazu, dass man das Taufbekenntnis ablegt. Das Taufbekenntnis ist auch im Gemeindehandbuch niedergelegt. Und wenn ihr das lest, das ist jetzt auch in der neuesten Ausgabe, Seite 62, Seite 63 und Seite 64, es ist also gut zwei Seiten, die das behandeln, da heißt es, Taufbewerber oder diejenigen, die auf das Bekenntnis ihres Glaubens hin aufgenommen werden wollen, sollen vor der Gemeinde oder dem ordnungsgemäß eingesetzten Ausschuss bestätigen, dass sie die Lehren und die Glaubensüberzeugungen der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten annehmen. Die folgenden Fragen, die mündlich oder durch Aufheben der Hand beantwortet werden können, sollten sinngemäß vom Prediger bzw. vom Ältesten gestellt werden, vor der Taufe. Und dann fragt man die Gemeinde, seid ihr dafür, dass diese Person sich unserer Gemeinde anschließt, weil sie sich inhaltlich mit uns identifiziert. Und dann kommen hier 13 Fragen. Diese 13 Fragen fassen gewissermaßen unsere 28 Glaubenspunkte zusammen. Anstatt dass man jetzt eine ganze Litanei hat von 28 Punkten, die man wortwörtlich runterrattert, ist das kompakt in 13 Punkten zusammengefasst. Das neue Gemeindehandbuch gibt auch einen alternativen Vorschlag für das Taufbekenntnis, der sich nur mehr auf 3 Punkte bezieht und der stark verkürzt auch genommen werden kann. Aber ich lese jetzt einmal vor, was hier unter Punkt Nummer 13 steht in der deutschen Ausgabe. Okay? Diese Angabe, wie sie hier im Deutschen formuliert ist, weicht leider im Wortlaut von der englischen Originalausgabe ab, wie sie weltweit gültig ist. Ich lese mal vor, wie es hier steht im Gemeindehandbuch. Frage Nummer 13. Das ist die letzte Frage, die wir den Täuflingen stellen sollen. Anerkennst und glaubst du, dass die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten die Kennzeichen der Übrigen der biblischen Endzeitprophetie trägt und dass in diese Gemeinde Menschen aus allen Nationen, Rassen und Sprachen aufgenommen werden sollen? Ist es dein Wunsch, in eine Ortsgemeinde dieser weltweiten Gemeinschaft aufgenommen zu werden? Das klingt doch gar nicht schlecht, ne? Klingt auch ganz gut. Aber jetzt lese ich euch vor, was in der Fußnote der gleichen Seite, habt ihr unten eine Fußnote, freundlicherweise von den Herausgebern angegeben wurde, wie es im englischen Original heißt. Ich lese den entscheidenden Satz nochmal vor, wie er dasteht, in der deutschen Ausgabe, und dann lese ich euch, wie es im Englischen heißt, übersetzt. Ja? Auf Deutsch heißt es: Anerkennst und glaubst du, dass die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten die Kennzeichen der übrigen, der biblischen Endzeitprophezeiung trägt? So heißt es auf Deutsch. Jetzt lese ich euch vor, wie es im englischen Original heißt. Wörtlich: Anerkennst und glaubst du, dass die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten die Gemeinde der übrigen nach der biblischen Prophetie ist? Das klingt doch ganz ähnlich, aber du sagst, es ist was ganz anderes. Na, was ist der Unterschied, wenn ich sage, glaubst du, dass die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten die Kennzeichen der übrigen trägt? Oder wenn ich sage, glaubst du, dass die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten die Gemeinde der übrigen der biblischen Prophetie ist? Ja, Bruder Wolf, was ist der Unterschied?
Naja, hier wird im Deutschen anerkannt, dass wir die Kennzeichen tragen. Die dahinterstehende, nicht ausgesprochene Frage ist nur, gibt es auch andere, die diese Kennzeichen tragen könnten?
Okay, danke. Hinter dir ist nur Wortmeldung. Gehen wir das Mikrofon weiter.
Ich benutze jetzt mal einen Vergleich, der ist uns etwas fremd aus dem Weinsortiment. Mir kommt das vor, als wenn diese deutsche Formulierung Rosé ist und die Verlautbarung aus dem Englischen ist Rotwein. Entschuldigt, wenn ich das so... Ist mir gerade spontan eingefallen.
Das Klangbild, das Farbbild verstehen wir, ja? Okay.
Die erste Formulierung drückt aber aus, dass der Täufling es nicht akzeptieren muss, persönlich, dass es die Gemeinde der Übrigen ist, sondern dass er nur zur Kenntnis nimmt, dass die Gemeinde diese Kennzeichen trägt. Aber ob er das persönlich für sich in Anspruch nimmt, wird hiermit nicht in
Gut, das wäre eine weitere Sache, aber jetzt mal ganz nüchtern nur vom Wortlaut. Es ist eine Sache, ob ich sage, ich trage Kennzeichen dieser Sache, oder ob ich sage, ich bin diese Sache. Wenn ich Kennzeichen trage, dann können es andere auch tragen. Dann bin ich Teil einer wesentlich größeren Gruppierung als nur die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Ja?
Frank, ganz kurz noch dazu. Es kommt ja ganz klar zum Tragen auch, dass da ja immer Menschen dahinter stehen, die natürlich im Gebet versuchen, das Richtige zu finden. Ja. Es zeigt aber auch ganz klar, dass wir vielleicht kulturelle Unterschiede haben von relativ konservativ geprägten Amerikanern und vielleicht etwas liberaleren Europäern. Auf der anderen Seite frage ich mich, was würde wohl ein Kämmerer aus dem Morgenland, wenn er heute zu uns stoßen würde, dazu sagen, den dürfen wir gar nicht mehr taufen.
Ich habe es letztlich nicht verstanden.
Was würde der Kämmerer aus dem Morgenland sagen, wenn er sowas liest, dann dürfte er gar nicht getauft werden, dann müsste er erstmal alles Mögliche durchlaufen, durch irgendwelche Gremien noch kommen. Ja. Ich denke mal, um das ganz kritisch zu sagen, wir sind an einem Punkt, wo die Organisation schon wieder so überhand zu nehmen droht, dass die eigentliche Wahrheit darunter zu leiden beginnt.
Okay, das ist eine mögliche Interpretation, bestimmt, ja. Natürlich, der Kämmerer aus dem Morgenland ist kein unbedarfter Mann gewesen. Er ist immerhin nach Jerusalem gereist mit einem klaren Ziel. Der ist nicht einfach nur Sightseeing in Jerusalem gewesen und hat mal ein bisschen Urlaub gemacht, sondern er ist nach Jerusalem gereist, weil er anbeten wollte. So steht es im Text drin. Zweitens war er im Tempel und im Tempel sind die Heiden gar nicht zugelassen worden, sondern nur die, die tatsächlich anbeten wollten oder sich auf dem Weg befanden, sich dem Volk Gottes anzuschließen, wie er offensichtlich das gemacht hat. Und wenn er nach Jerusalem gegangen ist, dann hat er sicherlich auch seine Gaben und Opfer dort gebracht. Das heißt, er war mit, ich sage jetzt mal, biblischen Inhalten, wichtigen, grundlegenden biblischen Inhalten, bestens vertraut. Was dem Kämmerer natürlich gefehlt hat, ist die eine entscheidende, wichtige Erkenntnis, dass die Opfer, die im Tempel gegeben wurden, auf das eine Opfer hinweisen, das Jesus Christus gebracht hat. Deshalb versteht er den Text im Jesaja auch nicht und deshalb hilft ihm der Philippus, das zu erkennen. Aber es ist nicht so, wie es manchmal dargestellt wird, jetzt nicht von dir, aber von anderen, die sagen, na, der Kämmerer, der hat Jesus Christus erkannt und lieb gehabt und schwuppdiwupp ist er schnell getauft worden und fertig. So war es beim Kämmerer sicherlich nicht. Und ich glaube, da ist auch keine voreilige Entscheidung getroffen worden. Und von daher, glaube ich, kann man den Kämmerern als Beispiel für eine schnelle Taufpraxis nicht gut anführen. Aber du hast recht, Achim, wenn du sagst, manchmal drohen wir, die Organisation und das organisatorische Gefüge vielleicht über andere Dinge zu stellen. Das ist eine Gefahr. Es ist immer eine Gefahr für jede Organisation, dass man sich auf die Struktur alleine verlässt. Die Struktur alleine rettet nicht. Aber die Botschaft und auch die Gemeinde ist nie ohne Struktur. Und das müssen wir auch sehen. Wir sind kein nebulöser Haufen, der sich da irgendwie so unerkenntlich formiert. Ja, da könnte man eigentlich gar nicht von Formation reden, weil man erkennt es ja sowieso nicht, der dahin schwebt und sich doch irgendwie geeint weiß. So ist es nicht, sondern die übrigen tragen tatsächlich klare Kennzeichen und Merkmale, die auch identifizierbar sind. Und von daher, glaube ich, können wir die Organisationsfrage von der Frage, wer die übrigen sind, auch nicht lösen. Jetzt noch eine Wortmeldung da hinten. Warum haben wir nicht? Jetzt lese ich euch weiter. Danke. Ich lese aus Fußnote Nummer 1 auf der Seite 64 weiter. Die obige, sinngenaue Übersetzung, also so genau ist sie nicht. Ich glaube auch, dass sie ganz bewusst gewählt wurde und dass auch in der Wortwahl viel Überlegung steckt. Denn wer so etwas herausgibt, das ist auch in anderen Dokumenten, kirchlichen Dokumenten, auch ökumenischen Dokumenten, denkt nicht, dass das einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt, mal schnell locker vom Hocker formuliert wurde. Das sind sehr, sehr wichtige Formulierungen. Im Englischen sagt man, they are loaded. Da schwingt eine ganze Barrage an Sachen mit, die ganz bewusst in diese Begriffe mit hineingenommen werden. Jetzt wird hier folgende Erklärung genannt. Die obige sinngenaue Übersetzung wurde gewählt, weil die wörtliche Wiedergabe in der deutschen Sprache einen Exklusivanspruch impliziert, den die Siebenten-Tags-Adventisten nicht erheben. Siehe Glaubensüberzeugung Nummer 11 und 12 und Jan Paulsen, Präsident der Generalkonferenz in Die theologische Landschaft der Adventgemeinde, Seite 4, Nummer 4, das Konzept der Übrigen im Advent-Echo Extra vom Dezember 2002 auf der Seite 3. Ich glaube, und jetzt wird Paulsen zitiert, immerhin Generalkonferenzpräsident, ich glaube, wir waren immer aufrichtig, wenn wir festgestellt haben, dass Gott nicht unser Eigentum ist und wir nicht beanspruchen, seine Exklusivfamilie zu sein. Zitat Ende. Das ist von Paulsen, ja, natürlich aus dem Artikel. Und der Leser tut sich natürlich schwer, eine Zeitschrift aus dem Jahr 2002 jetzt zu recherchieren und diesen Artikel natürlich rauszusuchen und ihm habhaft zu werden und den in Original nachzulesen. Wir werden uns mit unserem Glaubenspunkt Nummer 11 und 12, der behandelt nämlich die Gemeinde, und er behandelt die Gemeinde der Übrigen. Wir haben zwei Glaubenspunkte zur Ekklesiologie. Zwei Glaubenspunkte, die sich mit der Frage der Gemeinde beschäftigen. Mit denen werden wir uns noch gesondert befassen und schauen, was sagen diese Glaubenspunkte tatsächlich? Und was bedeutet das, exklusiv zu sein oder nicht? Und ich weiß, etliche von euch haben das auch als Frage aufgeschrieben. Wie ist denn das Verhältnis der Adventisten zu diesen anderen Christen? Und es gibt doch so aufrichtige, treue und auch vorbildlich lebende andere Christen, von denen man sogar viel lernen kann. Gibt es, ja, gibt es. Wisst ihr, dass das eine der größten Anfechtungen für mich als junger Prediger war? Bin in die Gemeinde gekommen, voller Enthusiasmus, gedacht, das ist die Gemeinde Gottes. ist die Crème de la Crème. Ich bin sehr schnell mit der Gemeindewirklichkeit eines anderen belehrt worden. Ich habe gesehen, wie verstritten die Gemeinde ist. Ich habe gesehen, wie viele Probleme es in der Gemeinde gibt. Ich habe gesehen, welch ein Geist der Unvergebbarkeit, des Grolls, der Verbitterheit, der Verbitterung herrscht, förmlich alles geistliche Leben tötet. Ich habe gesehen, welche Eheprobleme es gibt. Und dann bin ich in meinen Nachbarort gegangen, Geretsried, bin zufällig mit jungen Christen in Kontakt gekommen, missionarisch wie ich war, die der Baptistengemeinde angehört haben. Ich habe tatsächlich die Baptistengemeinde besucht als adventistischer Prediger, weil ich Kontakt suchen wollte zu ihnen. Es war eine florierende Gemeinde, lebendige Gemeinde, die haben Erfahrungen gemacht, die sind gewachsen und unsere Gemeinde hat seit Jahr und Tag keine einzige Taufe mehr erlebt. Und man kann fast dankbar sein, dass nicht mehr Leute damit dazugekommen sind. Man sagt manchmal, in Gottes Gnade hält er seine Hand vielleicht drüber und verhindert Schlimmeres, gell? Aber wenn ihr dann sowas erlebt, dann fragt ihr euch plötzlich, was ist denn das? Sind wir tatsächlich die Gemeinde der Übrigen? Was soll denn dieser exklusive Anspruch, dass wir was Besseres wären als der Rest der Welt? Heißt es tatsächlich, dass wir das sind? Impliziert es, dass wir das sind? Ich werde mich morgen mit dieser Thematik intensiver beschäftigen. Wir müssen ja immer was haben, auf das wir uns noch freuen. Was auch den letzten Teil noch interessant macht. Und da werden wir das Verhältnis zu den anderen Gemeinden ausloten und schauen, wie verstehen wir das und was bedeutet das, Gemeinde der Übrigen zu sein. Jetzt ganz hinten habe ich eine Hand gesehen bei Marc Naumann.
Ich stelle immer wieder fest, dass wenn wir die Kirche der Sieben-Tags-Adventisten als die Übrigen nennen, es in unseren Ländern als sehr überheblich klingen mag.
Genau.
Vor allem aber dann, wenn wir aber auch sehr lau in der Erfüllung unseres Missionsauftrages sind. Und ich weiß nicht, vielleicht zum Nachdenken für uns, wir haben jetzt hier so ein bisschen geschmunzelt, als du uns das hier vorgelesen hast, weil wir eigentlich da dahinter stehen, was die GK sagt. Aber wie ist es bei uns ganz persönlich, wie sieht so ein Missionsauftrag aus? Ich kann mich ehrlich gesagt manchmal, auch als Prediger, ich kann es sehr gut nachvollziehen, was ich erlebe, auch in Wien, manchmal nicht mehr als ein Übriger bezeichnen, was den Missionsauftrag anbetrifft. Und vielleicht ist das auch für uns ein Überdenken, wenn wir darüber nachdenken, wie steht es um uns ganz persönlich, sind wir noch die Übrigen, die auch den Missionsauftrag ausführen? Also das bewegt mich sehr, wenn wir das jetzt hier gemeinsam studieren, wo ich einfach feststelle, wenn wir in anderen Ländern der Erde sind, wie hier Adventisten arbeiten, da könnte ich voll und ganz dahinter stehen.
Das ist eine wirkliche Herausforderung. Ich möchte nur das eine sagen. Vergessen wir aber auch nie, dass wir weltweite Gemeinde sind. Adventgemeinde ist zum Glück nicht nur Regionalgemeinde und hat nicht nur Lokalkolorit, sondern hat immer eine globale Dimension. Deshalb darf man auch lokale Sonderheiten, die es in manchen Teilen und Bereichen gibt oder auf die wir stoßen, eine nicht zu große Bedeutung beimessen. Man muss immer das Ganze vor Augen haben. Und auch das ist wichtig. Und ich darf auch das sagen, nicht alles, was in anderen Gemeinden so gut aussieht, ist beim näheren Hinsehen so problemlos, wie wir es auf den ersten Blick erfassen. Und ich habe das dort dann auch kennenlernen müssen. Ich habe nach einer Weile gemerkt, wenn man in Internas hineinschaut und mit bestimmten Dingen bekannt wird, die einem auf den ersten Blick nicht vertraut sind, dann sieht manches schon wieder ganz anders aus. Und auch das darf man nie vergessen. Und es ist nie gut, aus dem Bauch heraus eine schnelle, spontane, subjektive Entscheidung zu treffen, die man dann nicht wirklich gut überlegt hat. Okay, noch zwei, drei Hände und dann möchte ich aber weiterführen.
Wenn ich das jetzt so höre, was im Gemeindehandbuch steht, das ist ja nicht eine ganz lokale Angelegenheit. Das Gemeindehandbuch gilt ja für den deutschen Raum oder für Österreich oder für. Das ist ja nicht nur.
Das gilt für alle deutschen Bereiche.
Deutschsprachigen.
Also ja. Norddeutscher, Süddeutscher Verband,
ja.
Deutsch-Schweizer Vereinigung, Österreichische
ja.
Union.
Ja. Jetzt frage ich mich aber, du hast uns doch gerade erläutert, wie sozusagen organisatorisch diese Dinge bis ins Handbuch hinunter sozusagen kommen und geprüft werden. Wie ist es möglich, dass letztendlich dann im deutschen Handbuch so etwas steht und im englischen Raum eben nicht?
Ja. Das hat natürlich Hintergründe, das hat auch Ursachen, das ist der nächste Punkt in meiner Ausführung. Wir müssen natürlich schauen, woher kommt dieser Gedanke überhaupt und wo kommt dieser Vorbehalt, so etwas auch so zu formulieren. Da gibt es eine Vorgeschichte dazu, auf die kommen wir noch zu sprechen. Und es ist möglich, weil wir eben eine Gemeinde sind und keine Sekte. Deshalb ist es möglich, weil es in unserer Gemeinde einen erstaunlichen Spielraum für unterschiedliche Glaubensauffassungen gibt und auch Akzentuierungen, ich nenne es mal so. Erstaunlichen Spielraum. Und das anderen für sich ja auch etwas Gutes ist. Schwierig wird es, wenn grundlegende Punkte, die wir haben, nicht mehr beachtet werden. Also schaut, manche Leute denken, oh, da haben wir 28 Glaubenspunkte und jetzt, das ist ja wahnsinnig viel und sowas. Und dann sagen sie, ich würde auch ganz gut mit 14 auskommen oder mit 10 oder gar 7, ist auch eine biblische Zahl. Und dann reduzieren sie 7 Glaubenspunkte, die sie für essentiell halten und sagen, andere Glaubenspunkte, die sind jetzt nicht so entscheidend. Das ist ein sehr subjektiver Zugang, der auch unserer Adventgemeinde nicht gerecht wird. Wenn wir so anfangen, wisst ihr, was die Folge ist? Ist Fragmentierung, Zersplitterung. Die Einheit geht noch mehr verloren. Die 28 Glaubenspunkte, die wir haben, das ist nicht das Maximum, was wir glauben und was uns verbindet, das ist das Minimum. Darunter geht nichts. Weltweit will ich Adventisten erkennen können, die das Gleiche glauben in grundlegenden Glaubensüberzeugungen. Und wir als weltweite Adventgemeinde, nicht nur lokal eine Gemeinde hier, die was anderes glaubt und dort, sondern weltweit, wir haben gesagt, dazu bekennen wir uns. Das erkennen wir in der Bibel. Das sind unsere Glaubensüberzeugungen, die wir aufgrund der Bibel gewonnen haben. Darüber hinaus gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, seinen Glauben intensiver, individueller auszuleben, wie es in den Glaubenspunkten nicht festgelegt ist. Hier steht, ob ich vegan lebe oder vegetarisch oder ob ich Fleisch esse, das rein ist, das wird in den Glaubenspunkten nicht vorgeschrieben. Ich habe Möglichkeiten, meinen Glauben individuell zu konkretisieren, auf unterschiedliche Art und Weise, und trotzdem verbindet mich etwas mit der weltweiten Gemeinde und ich bin in Übereinstimmung mit der Bibel. Und darüber hinaus gibt es viele, viele, viele andere Bereiche, wo ich meinen Glauben individuell eine Prägung geben kann und das auch gut und notwendig ist. Sonst hätten wir nämlich eine Gemeinde, die 0815. Alle gleiche Kleidung, alle gleicher Haarschnitt, alle gleiche und so weiter. Und wir wären Stereotyp nach der Vorlage gestanzt und es gäbe diese Vielfalt und den Reichtum und die Unterschiedlichkeit nicht, die uns auch als Gemeinde auszeichnet und bereichert. So, es gibt eine Vielfalt an Gaben, geistliche Gaben. Es gibt unterschiedliche Formen, wie diese Gaben auch ausgedrückt werden. Aber es gibt trotzdem einen Glauben an den einen Gott, die eine Taufe, den einen Herrn Jesus Christus, wie der Paulus das sagt. Und es gibt nicht viele Arten der Taufe. Sie sagen, ja, ich taufe mich jetzt halt mal durch Begießen und der andere sagt, und ich habe es als Baby ganz gern, und der dritte sagt, und ich möchte es aber durch Untertauchen haben, sondern da muss es auch eine Einheit geben in wesentlichen Punkten, die uns im Glaubensfragen auch miteinander verbinden und auch erkennbar machen. Ja. Da hinten noch eine Wortmeldung, bitte.
Ich wollte sagen, ich bin schon als Adventistenkind groß geworden. und schon über 30 Jahre selber getauft. Aber als Jugendlicher ist mir mal was aufgefallen. Da war ich natürlich noch nicht Gemeindeglied. Da gab es eine Gebetstagslesung über den Geist der Weissagung. Und wir hatten plötzlich eine andere in Deutschland. Und da wurde ich hellhörig. Und seitdem beobachte ich dieses Problem und stelle fest, für mich, du darfst mich gern korrigieren, wenn das weltweit so ist, ist es in Ordnung. Aber ich habe festgestellt, für mich, gerade im deutschen Bereich, gehen wir oft einen Sonderweg. Und ich frage mich, warum ist das eigentlich so? Wir haben eine eigene Lektion zum Beispiel. Warum brauchen wir das? Sind wir nicht Teil des Weltfeldes? Ja. Und wenn ich jetzt sowas höre, wie du da vorgelesen hast, ich habe diese Fußnote noch nie gelesen, ein bisschen erschüttert mich das.
Ja, mich auch.
Weil das zeigt mir doch, das wird erstens mal überhaupt nicht mehr kontrolliert. Hier hat irgendjemand einen Freiraum, der ihm offensichtlich gar nicht zusteht. Und zweitens frage ich mich, was kommt noch auf uns zu? Denn wenn ich Veröffentlichungen im Advent-Echo lese, dann muss ich mich öfters mal am Kopf kratzen und fragen, ist das eigentlich das, was wir als Adventisten noch glauben? Oder steckt da was anderes dahinter? Und deswegen die Frage, wird das nicht mehr kontrolliert? Wer hat da das letzte Wort? Weil diese Fußnote finde ich schon herb, muss ich schon sagen. Das macht mich traurig.
Naja, wer kontrolliert? Das ist eine ganz diffizile Sache. Und ihr merkt, wir sind jetzt hier an wirklich heiklen Punkten, die aber unsere Gemeinde, unseren Gemeindealltag prägen und ausmachen. Und natürlich, wenn du die Gemeindeordnung liest, vorne hast du im Impressum auch alle Namen der Personen, die im Arbeitskreis mitgearbeitet haben. Die Vertreter der verschiedenen Felder, die an der Herausgabe dieses Buches mitgewirkt haben. So wie es da ist. So wie es da ist. Und ich glaube, dass die Fußnote auf Eingabe von manchen dieser Mitglieder erst als Fußnote aufgenommen worden ist. Ja. Ich muss auch sagen, zum Beispiel, dass unser Vorsteher, Herbert Brucker, an alle Prediger, nachdem das 2006 rausgekommen ist, eine E-Mail geschickt hat, wo er zu diesem Punkt und auch anderen Punkten, wo die deutsche Übersetzung des Gemeindehandbuches etwas problematisch anders sich gestaltet, Stellung bezogen hat und gesagt hat, dass er nicht glücklich ist über das, wie es hier formuliert ist, weil es nicht mit der Weltfeldausgabe übereinstimmt und dass er bittet, dass der Originalwortlaut des Church Manuals, wie es verabschiedet worden ist, in unserem Bereich der Österreichischen Union auch zur Geltung kommt. Schätze ich solche Führer, solche Leiter der Gemeinde, sind Leute, die Mut beweisen, denn das ist nicht einfach. Aber sie sind nicht die Einzigen, die in diesem Arbeitskreis sitzen. Und da kommt eben auch zur Sprache, dass wir uns demokratisch organisiert haben. Und in der Demokratie ist es eben so, dass es Mehrheitsverhältnisse gibt. Und die Mehrheit entscheidet dann mehrheitlich, dass sie das so oder so haben will. Und die Mehrheit ist noch nie ein guter Garant für die Wahrheit gewesen. Die Mehrheit kann die Wahrheit wählen, aber sie muss sie nicht wählen. Versteht ihr? Und das ist die Schwierigkeit. Und was bedeutet das jetzt konkret für uns? Jeder von uns, glaube ich, hat deshalb eine gottgegebene Verantwortung auch, die wir in der Organisationsform, die wir uns als Gemeinde gegeben haben und gewählt haben, die eine gute, gottgewollte ist. Aber jeder von uns hat auch eine heilige Verantwortung vor Gott, dieser Verantwortung gerecht zu werden, indem ich mich engagiere in der Gemeinde, Punkt Nummer eins, indem ich positive Akzente setze, Punkt Nummer zwei, indem ich missionarisch rege bin, Punkt Nummer drei, was angesprochen worden ist, und indem ich auch bei Gemeindewahlen meine Verantwortung wahrnehme und nutze. Und auch jede Gemeinde bekommt den Führer, den sie verdient hat. Jede Gemeinde wählt die Leute, die ihr vorstehen und die sie dann auch prägen und die sie auch führen und die dann auch verantwortlich für die Gemeinde zeichnen. Und da ist es wichtig, dass wir auch unsere Verantwortung wahrnehmen. Ich glaube, dass das Teil unserer Verantwortung ist. Und ich glaube, viele Leute sind vielleicht etwas unbedarft, vielleicht auch etwas zu naiv und sagen, das ist in Gottes Hand und Gott wird das schon richten. Und ich glaube, dass Gott das auch in der Hand hat. Und ich glaube, dass Gott über allen Wirrnissen und Irrungen und komischen Wendungen immer noch seine Hand über der Gemeinde hat. Und trotzdem entbindet es mich nicht, bei der Gemeindewahl in der Ortsgemeinde, bei der Gemeindewahl in der Vereinigung, bei der Gemeindewahl auf dem Verbandsebene, bei der Gemeindewahl bei der Generalkonferenz, auf den verschiedenen Ebenen, die wir haben, wo ich die Möglichkeit habe und wenn ich dafür den Auftrag habe, meine Verantwortung auch geltend zu machen und auch das zum Tragen zu bringen, von dem ich denke, dass das auch die Gemeinde gut führen würde und dass das ein Segen für die Gemeinde ist und auch die Punkte berücksichtigt, die in der Bibel auch für die Gemeinde und für uns als Adventgemeinde wichtig sind. Ja, und es gibt tatsächlich solche gewissen germanischen Sonderheiten, die vorhanden sind. Und das hat natürlich auch eine lange Geschichte und die muss man auch kennen. Und dann versteht man auch besser, warum manche Leute sich bis heute mit bestimmten Punkten etwas schwerer tun. Ja. Und mir geht es jetzt aber nicht darum, dass man das schlecht macht und mir geht es auch nicht darum, dass man diese Leute verteufelt oder dass man auf diese Leute herabschaut, sondern mir geht es darum, dass man selber aktiv positive Akzente setzt. Mir geht es auch darum, dass man diese Leute versteht. Und manchmal muss ich auch sagen, manche dieser Leute werden in eine Haltung hineingetrieben, kann ich sehr gut nachvollziehen. Es gibt Leute, die es recht meinen, die auch ganz weit rechts stehen, die in einer Härte und einer Lieblosigkeit und einer Verbitterung und einer Aggression auftreten, um der Wahrheit willen, dass es andere Leute förmlich vergraut. Und vergrault und dass es ihnen völlig gegen den Strich geht und das schadet der Gemeinde mindestens genauso wie das andere Extrem am linken Flügel der Gemeinde. Dem Teufel ist völlig egal, ob wir rechts oder links in den Graben fahren, Hauptsache wir bleiben nicht in der Mitte an seinem Wort. Und um das geht's, denke ich, und das ist ganz wichtig. Gestattet mir gleich noch ein paar andere Hände dazu. Gestattet mir noch eine Beobachtung aus der Praxis. Also ich habe die Uhr nicht vergessen, aber ich glaube, wenn wir jetzt eine Pause machen, wäre die Dynamik weg. Und bis wir dann wieder anfangen, ist schon gleich wieder halb und dann haben wir es nicht genutzt. Ich hoffe, ihr seid so frisch, dass wir jetzt noch eine halbe Stunde durchziehen können, dann machen wir die Pause zum nächsten Teil ein bisschen länger. Ja? Eine andere Beobachtung, die ich gemacht habe in dem Zusammenhang mit Taufbekenntnis, ist eine interessante und vielleicht habt ihr eure eigenen Erfahrungen gemacht. Es ist ja heute, man findet ja heute alles Mögliche in der Gemeinde. Und manchmal erschreckt mich das. Und manchmal macht es mich auch traurig. Oft. Ich habe Taufbekenntnisse gehört. Echte Taufbekenntnisse, aufrichtig gemeint, von Leuten, die wirklich dahinter stehen, selber formuliert. Für ihre eigene Taufe. Die sind so allgemein formuliert und gleichzeitig so inhaltsleer formuliert, dass sie ohne Probleme auch von zig Christen anderer Kirchen und Denominationen genauso formuliert sein könnten, wie ich es in der Adventgemeinde gehört habe. Und ich frage mich manchmal, reicht es aus, wenn ich sage, warum möchtest du getauft werden? Weil ich Jesus liebe. Und ich habe einfach ganz tolle Erfahrungen mit ihm gemacht und ich habe Leute in der Gemeinde kennengelernt, deshalb möchte ich mich der Gemeinde anschließen. Wunderbar, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass man Erfahrungen mit Jesus macht und ich wünsche mir 100%, dass jemand Jesus lieb hat, auf jeden Fall. Wenn das nicht gegeben ist, vergiss alles andere. Aber ist das alles? Wenn du Jesus lieb hast und wenn du tolle Erfahrungen gemacht hast, warum möchtest du nicht Baptist werden? Warum möchtest du nicht in die freie evangelische Gemeinde gehen? In die FEG? Oder warum möchtest du dich nicht irgendeiner charismatischen Gemeinde anschließen? Warum möchtest du Siebenten-Tags-Adventist werden? Warum soll es diese Kirche sein, zu der du gehören willst? Nur weil du dich wohlfühlst? Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Ich wünsche mir, du fühlst dich wohl. Aber gibt es vielleicht nicht noch mehr als nur das Gefühl? Gibt es nicht mehr als nur die Erfahrung? Was bewirken wir, wenn wir auch in der Aufnahme in die Gemeinde, sprich in unserem Taufbekenntnis, hier plötzlich eigenmächtig fungieren und agieren? Wenn wir uns nicht mehr an das halten, was uns vom Gemeindehandbuch vorgegeben wird, und das ist Weisheit, was hier drin steht, das sind Erfahrungswerte, die sind ja nicht am grünen Tisch entstanden, sondern jahrelange Erfahrungswerte auf der weltweiten Gemeinde haben dazu geführt, dass die Gemeinde gesagt hat, es ist gut, dass diese Dinge beachtet werden. Und wenn ihr Gemeindewahlen habt, haltet euch an die Schritte, die hier genannt werden. Und wenn ihr Probleme in der Gemeinde habt, in der Seelsorge, haltet euch an die Vorgehensweise, die hier genannt wird. Viele Probleme in der Gemeinde ließen sich lösen und würden gar nicht erst aufkommen, wenn man nur das beachten würde, was hier uns mitgegeben wird. Aber jetzt haben wir hier die Glaubensfragen, die Tauffragen, das Taufbekenntnis. Und wir hören was ganz anderes. Und ich habe als Prediger erlebt, das ist meine eigene Erfahrung, das habe ich nicht nur von anderen gehört. Ich habe eine Taufe in einer Gemeinde durchgeführt und die Person hat zu mir gesagt, naja, aber als ich getauft wurde bei meiner Taufe, da haben wir im Taufbekenntnis den und den Punkt weggelassen. Den Punkt über Alkohol und über Kaffee und sowas, dazu stehe ich nicht. Dazu habe ich nie mein Ja gegeben. Und wir haben das bewusst anders formuliert, damit das nicht erwähnt wird, weil das etwas ist, was ich innerlich nicht mittrage. Da habe ich eine andere Auffassung. Aber ich bin getauft und ich bin jahrelang Adventist und ich bin gute Adventistin und ich mache das mit Freude und ist auch in der Gemeinde verankert und hat Aufgaben. Jetzt überlegt, was wir jetzt machen. Was machen wir hier? Wir haben unser eigenes Taufbekenntnis, das wir selber subjektiv schneidern. Und wir sagen, naja, der Punkt gefällt mir nicht so, der ist für mich jetzt auch nicht so entscheidend. Der mit Jesus schon und die Wiederkunft vielleicht auch, aber jetzt was Lebensstil angeht oder was Zehnten angeht oder was das angeht, das muss nicht unbedingt sein. Das ist ja keine Seligkeitsfrage. Hauptsache ich habe Jesus Christus. Und dann lasse ich das weg. Was ist die Folge, wenn wir das machen? Es ist keine Einheit mehr. Also nicht nur das ist die Folge. Wir kreieren eigentlich eine Gemeinde in der Gemeinde. Wir schaffen eine Gemeinde in der Gemeinde. Und genau das ist die Situation, die wir jetzt gemeindemäßig vorfinden, die uns so zu schaffen macht. Wir haben Leute, die sagen, ich verstehe das nicht, warum regst du dich auf? Bin jahrelang schon Adventist. Bin auch als Adventist getauft worden. Bin doch guter Adventist. Wir sind doch alle Adventisten. Und trotzdem glauben wir total unterschiedliche Sachen. Und die einen sagen, ich glaube an Ellen White, und die anderen sagen, auf die kann ich verzichten. Und die einen sagen, das ist ein Glaubenspunkt, und die anderen sagen, naja, aber bei meiner Taufe war der nicht dabei. Versteht ihr? Und was passiert dann? Was ist die Folge? Das heißt, wir kreieren eine Gemeinde in der Gemeinde. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Es wird ja manchen Adventisten der Vorwurf gemacht, nur weil sie das vertreten, was Adventisten vertreten, sie würden eine Gemeinde in der Gemeinde gründen. Wie absurd. Diejenigen, die reduzieren, diejenigen, die so in die Gemeinde führen, im Grunde genommen sind das die Leute, die eine Gemeinde in der Gemeinde kreieren und dann eine Situation herbeiführen, wo wir einen Pluralismus haben. Also Pluralismus ist ja anders als Vielfalt. Pluralismus heißt ja nicht nur, dass es unterschiedliche Ansichten gibt. Das ist gut. Das ist auch gut in unserer Gemeinde. Es ist gut, dass es unterschiedliche Positionen und Ansichten gibt. Aber Pluralismus heißt, dass sich von der Wurzel her, unabhängig voneinander, sich gegenseitig widersprechende Positionen habe, die sich ausschließen. Dass ich sage, sowohl das kann sein, aber genau das Gegenteil kann auch sein. Wir haben uns halt einfach lieb. Aber das hält dann nicht mehr. Dann ist Adventist sein nur noch soziale Konvention. Dann bin ich Kulturadventist, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Dann sind meine Eltern Adventisten gewesen, meine Großeltern, meine Freunde sind Adventisten. Dann fühle ich mich halt in der Gemeinde so wohl, bin ich Kulturadventist. Aber nicht, weil ich inhaltlich mich im Glauben mit den anderen in den Punkten verbunden fühle. Und dann haben wir natürlich die Situation, die wir jetzt in der Gemeinde vorfinden, und das ist die Schwierigkeit in der Diskussion. Dann reden die Leute aneinander vorbei, sie verstehen sich überhaupt nicht mehr und man kommt auf keinen grünen Nenner, weil die gemeinsame Basis fehlt, das gemeinsame Fundament. So, jetzt habe ich, du hast dich gemeldet, glaube ich, und dann gehen wir mal der Reihe nach die durch, die noch nicht zum Wort gekommen sind.
Das ist nicht so wichtig, das braucht doch eigentlich nicht aufnehmen, was ich jetzt sagen will. Aber wir haben dieses Wort Übrige ja aus Offenbarung 12, Vers 17 genommen.
Ja.
Ja, hauptsächlich. Dort steht aber noch Folgendes. Und der Drache wurde zornig über die Leute.
Ja.
Und das müssen wir den Leuten aber auch mitgeben, die sich dann in so einer Kirche wirklich bewusst entscheiden wollen zu allen Punkten. Und das wird nicht gemacht. Denn dann würden sich viele überlegen, ob ich das will. Ja. Und genauso ist es heute. Ich komme ja aus der DDR. Dort gab es auch Wahlen. Und ich erinnere mich noch an eine Zeitung, ein Bild, wo Hunderttausende auf dem EGA-Gelände in Erfurt fotografiert wurden, die zu irgendeinem Anlass da versammelt wurden. Und es wurde geschrieben, die Leute alle haben sich bekannt zu der Politik. Die sind aber nur dahin gegangen, weil es Bratwürste und Bier gab. Und genauso ist es vielleicht auch in der Gemeinde. Brauche ich nur in meine Familie gucken, wo das gute Evangelium genommen wird und man ist fröhlicher Christ und es ist wunderschön in der Gemeinde, aber wenn es um solche Punkte geht, das will man nicht hören. Und deshalb glaube ich, oder ich denke, dass man die Leute missbraucht, die in der Gemeinde sind, mit diesen Texten dann. Ja? Man holt sie in die Gemeinde und dann hält man ihnen diese Texte vor und sagt, was ist denn nun mit euch? Das halte ich für hinterlistig, in Anführungsstrichen.
Ja, und du sprichst wirklich einen Punkt an, wenn ich das richtig verstanden habe, auch, dass es wichtig ist, dass wir vor der Taufe, bevor wir uns der Gemeinde anschließen, auch ehrlich mit den Leuten umgehen und sie auch entsprechend unterwiesen haben und sie nicht nachher einen Bumerang kriegen und sagen, das hat mir niemand gesagt und wieso soll ich das jetzt?
Ich muss jetzt zuerst einmal tief Luft holen, weil das ist mir jetzt zu Herzen gegangen, was du jetzt da gesagt hast, als der Gesamte da. Ja? Ich habe in den letzten Jahren die Zeugnisse ganz intensiv studiert, alle, die was jetzt in Deutsch herausgekommen sind. Ja? Und da geht auch der Punkt über diese Bekenntnisse und vor allem über den Verantwortungsträger, also sprich Prediger. Das ist jetzt nicht ein Angriff auf dich persönlich. Gell? Ich will nur sagen, was da drin steht. Und man sagt ja auch, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Da ist eine Aussage von Weiter, wo sie sagt, warte, jetzt muss ich wirklich Luft holen. Ja? Man lässt zu viel zu. Ja? Also die Prediger sind sich selbst nicht einig über das, was sie tun sollten. Und das betrifft jetzt nicht nur auf die Taufe. Ich kann mich selbst erinnern, bei zwei Hochzeiten, der eine Prediger hat gesagt, ich mache diese Hochzeit nicht, weil das war ein Geschiedener. Na, da gehe ich zum anderen und der macht es. Ja? Also man hat die Gemeinde sozusagen der Gemeinde zu viel geduldet, zu viel nachgegeben. Und das ist von oben heruntergekommen, ja? Vom Prediger her. Ja? Man kann nicht so sein und man hat jetzt erduldet. Und das sind jetzt dann die Folgen gewesen. Und jetzt der Weg retour, der ist schwer.
Der Weg retour ist immer schwer. Deshalb wehret den Anfängen. Bevor etwas überhaupt ein bestimmtes Stadium erreicht, ist es immer besser, sich vorher zu überlegen, wenn ich diesen Schritt gehe, was sind die Folgen, was sind die Implikationen, was sind die Konsequenzen dessen, wenn wir diesen Weg einschreiten. Wenn er mal beschritten ist, kriegt ihr nie wieder so leicht die Sache weg. Wisst ihr, dass das auch einer der Gründe ist, warum in unserer Erziehung an unseren Schulen es so wichtig ist, dass wir die richtigen Lehrer dort haben? Wenn ich erst einmal im System drin bin, wenn ich erst einmal angestellt bin, ist es ganz schwer, jemanden wegen einer anderen Ansicht, wegen einer verkehrten Ansicht, aus dem Lehramt wieder zu entfernen, zu entlassen. Warum? Weil es eben in der Wissenschaft auch die Freiheit der Forschung und Wissenschaft gibt, die einem auch vom Wissenschaftsrat und von den verschiedenen Gremien zugestanden wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir vorher uns überlegen, wen wollen wir haben, der unsere zukünftigen Prediger ausbildet? Wen wollen wir haben, der die zukünftige Generation von Leuten in der Gemeinde prägt? Und deshalb ist der Kampf um die Schulen immer so ein intensiver Kampf, weil er richtungsweisend ist, weil er ganze Generationen von Leuten in ganzen Ländern prägt und beeinflusst. Deshalb bin ich auch dankbar, dass es Bogenhofen gibt, muss ich wirklich sagen, und dass wir auch in Bogenhofen ein Team an Lehrern haben in der Theologie. Und ich hoffe, dass die theologische Abteilung immer in Bogenhofen bleibt, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass die Länder, auch kleine Länder, die ein eigenes theologisches Seminar gehabt haben, durch dieses theologische Seminar immer gesegnet worden sind, befruchtet worden sind und auch gewachsen sind. Und die Länder, die aus rationalistischen Gründen, Sparmaßnahmen und so weiter, aus ihren Ländern die kleinen Seminare abgezogen haben, um sie zu einem großen Seminar zusammenzufügen. Wir haben das in Skandinavien zum Beispiel gehabt, wo wir in Dänemark, wo wir in Schweden einzelne Seminare gehabt haben, die dann aufgelöst worden sind, um nach Newbold alles zu legen. In den Ländern hat auch die Adventgemeinde gelitten. Deshalb, ihr Lieben, ist es kein Luxus, dass wir Bogenhofen haben für Österreich und für die Deutsch-Schweizer Vereinigung. Es ist ein Segen. Und ich danke der Führung in Österreich und auch in der DSV für ihre Weitsicht und auch für ihren Mut und für ihre Bereitschaft, das auch zu unterstützen finanziell. Das ist ein erheblicher finanzieller Aufwand, eine Schule wie Bogenhofen zu haben. Aber wir können dankbar sein, dass es so etwas gibt für diese Felder und beten drum und arbeiten dran, dass es auch weiter uns erhalten bleibt. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Ernst, den du anschneidest. Und ich kann dir wirklich sagen, Ernst, das sind Punkte, unter denen Prediger auch leiden. Weißt du, dass das mit zu dem Schwierigsten gehört in meiner Laufbahn, wenn solche Fragen kommen und ich sage, vor meinem Gewissen kann ich das nicht? Und dann sagt die Person, na gut, dann gehe ich zu meinem Kollegen, 30 Kilometer weiter, Nachbargemeinde. Und er sagt, kein Problem, mache ich gerne. Kannst du dir vorstellen, wie man sich als Prediger fühlt in einer solchen Situation? Das gehört mit zum Schwierigsten des Predigerseins, in meiner Erfahrung, da dann trotzdem deinem Gewissen, in deiner Verantwortung vor Gott treu zu bleiben. Man fühlt sich gewissermaßen alleingelassen. Ja? Aber umso wichtiger ist es, sich durch die Not, die wir erkennen und die Schwierigkeit, die du angeschrieben hast, jetzt nicht vereinnahmen zu lassen und aus der Schwierigkeit, die du geschildert hast, jetzt etwas Unüberwindbares zu machen. Was uns immer noch möglich ist, ist, dass wir positive Akzente setzen können. Und was jedem Einzelnen möglich ist, in der Ortsgemeinde und dem Feld, in dem er ist, ist, mit Gottes Hilfe ein fröhliches Leben in der Glaubensnachfolge zu leben. Und das wird andere Leute mehr überzeugen und Zeichen setzen als irgendetwas anderes. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinden, sage ich euch wirklich. Das sehne ich herbei. Und das wünsche ich mir, dass wir in unseren Gemeinden diese Fröhlichkeit im Glauben, diese Lebendigkeit im Glauben, diese Echtheit im Glauben praktizieren, mit Überzeugung, aber nicht mit Verbissenheit, aber doch mit einer Gewissheit und auch, wie wir es in der Andacht gehört haben, mit kleinen Gesten der Freundlichkeit, mit kleinen Blicken, die Mut machen, mit kleinen Taten der Ermutigung und der Hoffnung. Das kann so viel an Unterschied machen und das kann ein Segen sein, dass wir nicht eine Dunstglocke des Gestanks und des Mundgeruchs verbreiten, sondern Strahlen der Sonne weitergeben, wie Ellen White das gesagt hat. Und glaubt mir, wenn wir das machen, verändert das die Gemeinde. Und Leute fühlen sich dann auch zu der Botschaft hingezogen, die du vertrittst und die wir vertreten und die uns wichtig ist. Und das ist das Schönste. Und ich persönlich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. dass wir auch in Österreich, von mir aus gerne auch in der Schweiz und auch in Deutschland, wo ich herkomme, dass wir auch in Österreich den Tag erleben werden, wo unsere Gemeinde sehr stark wächst. Und wo der Tag kommen wird, wo wir auch in Österreich an einem Tag 500 und 1000 Leute haben, die getauft werden. Und wo wir auch in Österreich die Zahl erreichen, die wir brauchen, um nicht nur so klein zu bleiben, sondern eine große Gemeinde zu sein. Nicht, weil das Ziel ist, groß zu sein, sondern weil Gott sieht, dass jemand aufrichtig ist. Und der Schlüssel dafür, ihr Lieben, der Schlüssel dafür ist in der Mission. Und der Schlüssel dafür, für die Mission, ist in meinem persönlichen geistlichen Leben. Und deshalb, wenn immer ihr in den Gemeinden Gelegenheit habt, mit Share Him, Global Evangelism oder wie diese ganzen Organisationen heißen, so einen Einsatz zu machen, probiert es aus. Ich habe noch keinen erlebt, der unverändert zurückgekommen ist. Probiert es aus, macht es, wagt es. Du sagst, habe ich noch nie gemacht, bin so schüchtern, kriege den Mund nicht auf. Immer wenn ich vor Leuten stehe, da werde ich ganz nervös und laufe rot an. Kein Problem. Es geht anderen auch so. Aber du kannst trotzdem Erfahrungen sammeln und das weitergeben. Und wenn du zurückkommst, bist du ein veränderter Mensch. Und du kannst das Gleiche hier anwenden. Und wisst ihr, was das für eine Freude ist, zu sehen, ich habe jemand anders zum Glauben geführt. Ich bin geistliche Hebamme geworden. Geburtshelfer. Das ist mit Schmerzen verbunden, das ist mit Anstrengung verbunden, das ist harte Arbeit, aber es lohnt sich allemal. Das ist super. Und dann wächst die Gemeinde und dann werdet ihr merken, viel mehr Probleme, die wir haben, nur weil wir uns selber drehen, die verschwinden dann. Phänomenalerweise. Ja. Okay, das ist mein Traum, das ist mein Wunsch, das ist meine Hoffnung. Bitte.
Also das ist auch mein Traum und das, ich denke, das ist auch unser Traum. Und ich darf dir sagen, dass viele Menschen deutschsprachiger Zunge südlich der Mainlinie deren Herzen schlagen im Süden. Das nur mal ganz kurz. Aber vor 43 Jahren habe ich auch dieses Taufgelöbnis abgelegt. Und ich muss dir sagen, ich bin heute aber einer anderen Meinung. Warum pflegen wir nicht die biblische Aufforderung? Taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weil ich erfahren habe, dass viele ein Taufgelöbnis abgelegt haben, das sie nachher verletzen. Es ist so. Hm. Mein Problem ist nicht vegan oder sonst irgendwas. Ich bin Diabetiker. Meine Ernährungsfrage stellt sich ganz anders. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Hm. Und das ist das Entscheidende. Ja. Ja? Aber warum reduzieren wir das nicht? Das wäre doch wirklich eine Formel. Ja. Ich nehme doch an, dass jeder Prediger, ich weiß, ich habe auch Prediger erlebt, die haben Taufunterricht gegeben, ein paar Monate, dann sind sie in Urlaub gegangen und haben dem Täufling den Rest der Punkte in die Hand gedrückt und haben gesagt, jetzt liest du das durch und wenn ich komme, dann taufe ich dich. Es ist katastrophal, es ist unmöglich. Da werden Taufgruppen zusammengeführt, 3, 4, 5 Täuflinge, entschuldige mal, es ist doch eine persönliche, eine individuelle Entscheidung. Wenn 4, 5 Leute da sind, werde ich nicht mein Innerstes zur Sprache kommen lassen. Das sind alles so Dinge, die werden missachtet und ich denke, das ist auch die Folge, dass viele dann getauft werden, die wissen letztlich gar nicht, worauf sie sich eingelassen haben. Und noch etwas entdecke ich, das Alter der Täuflinge sinkt immer mehr nach unten. Wir haben ja die Begehung gemacht hier und da haben wir das Taufbecken und mit dem oberen konnte ich nichts anfangen. Da hast du gesagt, das ist Brunnen. Ostern habe ich zu meiner Frau gesagt, sieh an, habe ich gesagt, da haben sie schon das Taufbecken für Säuglinge errichtet. Ja?
Ja, obwohl das ist nur ein bisschen, Wasserhahn da ist. Gell?
Ja, das war nur ein bisschen lustig formuliert. Ja. Aber ein Mensch, der mit 13, 14, der noch nicht weiß, ob er eigentlich Männlein oder Weiblein ist, der noch nicht weiß, welchen Weg er geht, wie soll der solche Entscheidungen treffen? Wenn wir in unserer Gemeinde einen so einen jungen Menschen haben, wir befragen ihn. Ich befrage ihn doch gar nicht. Was verstehst du unter der Gerechtigkeit Christi? Das ist mir peinlich. Was soll ich ihm denn das sagen? Es wäre wahrscheinlich für ihn auch peinlich. Dann muss man aber auch den Eltern sagen, und Schwester Weidt hat das ja auch gesagt, wenn ihr Kinder tauft, dann haben die Eltern die Verantwortung, bis sie im Erwachsenensein und müssen sie begleiten. Das fällt aber nicht. Die sind nicht mal da, die müssen auch da sein. Also es gibt so viele Dinge, deshalb plädiere ich heute aus meiner Erfahrung,
taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich nehme an, dass dann diese 27 oder 28 Punkte besprochen wurden in einem mehrmonatigen oder jährlichen Bibelgespräch oder Taufunterricht. Das war's. Danke.
Ja, danke für deine Anmerkung. Du hast eine ganze Reihe von interessanten Fragen angeschnitten. Und kann verstehen, dass aus deiner Erfahrung da manches mitschwingt. Gestatte mir trotzdem, dass ich zu dem einen oder anderen, was du gesagt hast, kurz Stellung nehme, weil ich glaube, dass es wichtig ist, das auch von anderer Seite zu reflektieren noch. Zum einen, natürlich, wir taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das machen wir ja. Wir machen da ja nichts Unbiblisches, wenn wir das praktizieren. Die Frage ist, warum brauchen wir das Taufbekenntnis dazu noch? Ich glaube, dass das einfach daher kommt, weil die Christenheit inzwischen so ein vielschichtiges Gebilde geworden ist, die sich alle auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen lassen, dass es hilfreich ist, wenn ich mich einer Gemeinde anschließen will, dass auch deutlich wird, warum ich mich jetzt dieser Gemeinde anschließen will und nicht einer anderen. Wenn alle Gemeinden, ich kenne keine christliche Kirche, die nicht auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes tauft. Die Zeugen Jehovas taufen auch, aber die taufen dann nicht auf den Namen des Sohnes. Haben wir auch Schwierigkeiten, die so unter die christlichen Kirchen einzuordnen. Wenigstens taufen sie durch Untertauchen. Aber es ist nicht die gleiche Sache. Ja? Aber bei den anderen christlichen Kirchen habe ich auch das Bekenntnis auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Aber warum möchte ich jetzt nicht Lutheraner werden oder Baptist oder Methodist, sondern Adventist? Und ich glaube, das hat mit der Konkretisierung unserer Glaubensüberzeugung zu tun. Und ich verstehe das auch nicht als ein mechanisches Abspulen. Ich sage auch nicht, dass man das Wort für Wort ablesen muss. Auch ich habe das schon frei formuliert. Auch ich habe gesehen, dass Jugendliche das in ihren eigenen Worten frei wiedergegeben haben und es war sehr ansprechend und es war sehr glaubensstärkend. Aber inhaltlich haben sie das wiedergegeben, was hier gesagt wurde und haben nicht irgendwas rudimentär Verkürztes nur wiedergegeben, sondern haben deutlich gemacht, dass sie den Wunsch haben, das zu machen. Das ist mal das eine. Das andere ist, du hast gesagt, das hat keinen Zweck, weil du erlebt hast, dass die Leute nach ihrem Taufbekenntnis untreu werden. Und das ist eine Herausforderung. Aber das ist kein Problem des Taufbekenntnisses, sondern das ist eine Herausforderung meines eigenen Lebens in der Nachfolge mit Jesus Christus. Und das begegnet mir in allen anderen Bereichen genauso. So, ich kann nicht sagen, nur weil Leute später ein Problem damit kriegen können, deshalb verzichte ich drauf. Und deshalb mache ich das überhaupt nicht. Das ist mal die eine Anmerkung, die ich geben würde dazu. Ich sehe das Taufbekenntnis auch nicht als etwas, das uns errettet. Das ist auch nicht etwas, was uns in den Himmel bringt. Aber es ist etwas, und dahin glaube ich, dass es nicht nur eine individuelle, private Sache ist, die mich betrifft, natürlich in allererster Linie. Aber das Taufbekenntnis ist auch etwas, was für uns als kollektive Gemeinde, die wir als Zeugen dieser Taufe beiwohnen, wichtig ist, weil dieses Bekenntnis mich jedes Mal bei der Taufe erinnert an das Versprechen, das ich auch gegeben habe. Und mir die Möglichkeit gibt, mich neu mit diesem Versprechen auch zu identifizieren und mir die Möglichkeit gibt, meine eigene Entscheidung, die vielleicht wankend geworden ist oder inkonsequent, vielleicht zu überdenken und neu zu vertiefen und zu beleben. Und von daher, glaube ich, hat das Taufbekenntnis auch für die Gemeinde eine wichtige Funktion und nicht nur für mich selber. Und der letzte Punkt, den ich sage, du sagst, wir taufen viel zu früh. Ich widerspreche. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir in unseren Breitengraden eher viel zu spät taufen. Und ich könnte es auch dokumentieren. Ich glaube, dass wir goldene Gelegenheiten versäumen, wo wir unseren Kindern in einem Alter, wo sie geistlich ansprechbar sind, ihnen nicht die Möglichkeit geben, eine Taufentscheidung zu treffen. Und es gibt wissenschaftliche Untersuchungen darüber, die das tatsächlich dokumentieren und belegen. Und versteht mich nicht falsch, ich rede hier keiner Kindertaufe das Wort. Und ich sage auch nicht, dass wir 8-Jährige und 7-Jährige oder 3-Jährige taufen, nur weil sie irgendwie von Taufe reden. Das meine ich nicht. Aber ich glaube, und das ist auch von der Entwicklungspsychologie her dokumentiert und belegt, dass Leute im Alter von etwa 12 Jahren an, man kann das jetzt nicht auf ein Jahr festlegen, mir geht es auch nicht darum, dass ich jetzt eine Jahreszahl oder ein Alter in den Raum werfe, aber von etwa dem Alter 12 Jahre alt sind die Leute in der Lage, eine eigenständige Glaubensentscheidung zu treffen und grundlegende kognitive Glaubensinhalte zu verstehen. Und das ist kein Phänomen der Adventgemeinde, das seht ihr durch alle Christen, das seht ihr durch christliche Kirchen hinweg, dieses Phänomen, und das seht ihr sogar im Judentum. Es ist im Alter von etwa 12, dass ihr die Erstkommunion, die Konfirmation habt, dass ihr im Tempel, wie Jesus mit 12 zugelassen wurde. Warum ist das so? Weil in dem Alter etwas entwicklungspsychologisch stattfindet im Menschen, wo er eigenständig, nicht nur weil die Mama und der Papa etwas sagen, eine Entscheidung treffen kann. Deshalb sind die Leute auch im Alter von 14 Jahren rechtskräftig religionsmündig mit 14. Das ist nicht zu früh. Warum sagt der Gesetzgeber, dass jemand religionsmündig ist, obwohl er noch nicht volljährig ist? Weil offensichtlich eine Fähigkeit im Menschen vorhanden ist, eine eigenständige Entscheidung zu treffen. Und das Problem, das ich sehe, es gibt Gebiete in unserem Weltfeld, da werden die Leute zu früh getauft. Ja, gibt's, kenne ich auch. Es gibt bestimmte Gebiete, ich nenne jetzt keine Namen der Länder, da werden Leute in sehr zartem Alter in meiner Meinung viel zu früh getauft. Und dann haben wir das Problem, dass sie später wieder getauft werden oder dass Taufe bedeutungslos war oder sowas. Aber das Problem sehe ich in unseren Breitengraden überhaupt nicht. Was ich in unseren Breitengraden sehe, ist, dass wir eher die Tendenz haben, zu lange mit der Taufe zu warten. Und wir sagen, der muss erst 16, 17, 18 sein, dann ist er in der Lage, eine eigene Entscheidung zu treffen. Und dann wundern wir uns, dass die Leute in ihrer pubertären Phase diesen Schritt nie mehr gehen und nie mehr diese Entscheidung treffen, wo sie mit 12 bis 14 vorher noch sehr offen wären, eine solche grundsätzliche Entscheidung zu treffen. Ich sage nicht, wir müssen alle 12-Jährigen taufen und alle 14-Jährigen überhaupt nicht. Aber warum geben wir den Leuten im Religionsunterricht, im Bibelunterricht nicht die Gelegenheit, auch Kindern die Gelegenheit, eine Entscheidung für Gott, für die Gemeinde zu treffen und zu sagen, möchtest du nicht auch getauft werden? Das heißt nicht, dass du jetzt gleich im nächsten Sabbat getauft wirst und dass du mit 10 getauft wirst. Aber ein 10-Jähriger kann vielleicht die Entscheidung, ein 12-Jähriger kann die Entscheidung getroffen haben, ich möchte mich taufen lassen, kann dann Bibelunterricht haben und kann einige Zeit später zur Taufe geführt werden und die Taufe eigenständig getroffen haben. Ich sehe bei uns eher das Problem, dass wir zu spät mit dieser Entscheidung aufwarten und deshalb uns zu viele Leute, gerade der Jugendlichen, durch die Hände rinnen dass wir nie wieder diese Gelegenheiten nie wieder kriegen. Das ist mein Eindruck. Bitte.
Ja, ich denke, das kann ich auch unterstützen, was du so sagst. Nur ich wollte so ähnlich was sagen wie der Bruder Gerd.
Gerne.
Aber ich kann das nicht so in diesen Worten.
Macht nichts.
Aber ich frage mich, wo hat denn die Gemeinde Platz für eine Gruppe von Menschen, die getauft werden möchte, die mit Jesus gehen möchte, ohne das alles begriffen zu haben, diese 27 Punkte, worunter ja auch fällt, dass eingeweiht die Erfüllung des Geistes der Weissagung ist. Das können wir gar nicht nachprüfen. Ja, wir reden hier immer nur jemanden nach an diesem Punkt, sage ich jetzt mal so. Ist denn Platz für solche Menschen? Wäre das es eine Möglichkeit, dass man, wie es andere Gemeinden praktizieren, dass man tauft, aber nicht gleich in die Gemeinde aufnimmt?
Ja, das ist eine gute Frage. Und du schneidest, danke für deine Frage. Das sind sehr gute Fragen, das sind wichtige Fragen. Das sind natürlich Bereiche, die haben ganz schön weite Konsequenzen. Wie wollen wir das machen? Wollen wir jemanden taufen, wenn er auch noch nicht alles akzeptiert, was wir glauben? Du hast jetzt Ellen White genannt, irgendwas, anderes auch noch. Aber er hat Jesus Christus lieb. Und dann taufen wir richtig diejenigen, die alles glauben. Was signalisieren wir da? Und ich glaube, da müssen wir aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wir auch Leuten, die Jesus Christus lieb haben, nicht signalisieren, wir haben in unserer Gemeinde eine Zweiklassengesellschaft. Die, die so halb auf dem Weg sind, so halb getauft, schon richtig getauft, aber halt noch nicht so richtig mit allem. Und dann die Richtigen, das ist dann die andere Klasse. Und das wäre gefährlich. Ja, es gibt die treuen Übrigen und es gibt die anderen, gell? Um in der Thematik zu bleiben. Ja, aber ich glaube, es ist noch was anderes. Schaut, wenn wir in die Urgemeinde zurückgehen, ja, wenn wir in die Urgemeinde zurückgehen und auch in die alte Kirche, dann erleben wir was sehr Interessantes. Und ich glaube, es ist immer wichtig, auch die Geschichte hier zu berücksichtigen und auch nicht zu vergessen. In der alten Kirche, direkt nach dem Neuen Testament, habt ihr die sogenannten Katechetenschulen gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon gehört habt. Die Katecheten, das waren Leute, die im Glauben unterwiesen werden mussten, weil der christliche Glaube zu keiner Zeit, auch zur Zeit des Neuen Testaments, nicht etwas war, was allen Leuten gleich einleuchtend war. Damit man den christlichen Glauben richtig versteht, ist es wichtig, dass man ihn erlernt, dass man mit ihm vertraut wird, dass man in ihm gegründet wird. Und die Katechetenschulen sind damals ein ganzes Jahr lang gewesen und vorher durfte niemand getauft werden in der alten Kirche. Das war so. Da gab es auch noch die Taufe durch Untertauchen. Ihr habt die großen Baptisterien, die in den alten Kathedralen noch sehen könnt, in Italien, auch in Deutschland zum Teil und so weiter, Katechetenschulen. Wenn wir das nicht machen, was machen wir dann? Ich glaube, wir dürfen nicht zu kurzfristig denken, denn sonst schneiden wir uns vielleicht ins eigene Fleisch. Was wir dann nämlich machen ist, wir haben Leute in der Gemeinde, die sich aber in der Gemeinde auch nicht wirklich mit der Gemeinde identifizieren in allen Punkten. Das heißt, wir kreieren eine Gemeinde in der Gemeinde, wir kreieren eine Situation, wo wir Leute haben, die eigentlich auf einem völlig unterschiedlichen Wissensstand sind, auch auf einem völlig unterschiedlichen Überzeugungsstand und die Gemeinde auch nicht wirklich so tragen können. Und ich überlege das auch so, schaut, ich sehe das Problem, das wir manchmal haben, dass wir Leute zu schnell taufen, die noch gar nie richtig verstanden haben, was es bedeutet, Adventist zu sein, die in ihrem Herzen bzw. in ihrem Denken immer noch katholisch geblieben sind. Und die haben jetzt Jesus Christus kennengelernt und gut, jetzt machen sie bestimmte Sachen nicht mehr, aber von der Werksgerechtigkeit und von ihrem ganzen Verhalten im Religiösen, da sind sie noch irgendwie werksorientiert verhaftet. Oder jemand kommt aus dem säkularisierten Bereich, völlig nicht christlichen Bereich, hat Jesus Christus lieb gewonnen, aber in seinem ganzen anderen Verhalten und im ganzen anderen Lebensstil und vielen anderen Punkten hat er überhaupt nicht verstanden, wie umfassend christlicher Glaube tatsächlich ist. Und ich glaube, wir machen diesen Menschen keinen Gefallen, wenn wir sie dann schnell taufen. Wo ist der Platz für solche Leute in der Gemeinde? Es ist Platz für diese Leute. Sie sind uns herzlich willkommen, die Gemeinde zu besuchen. Sie sind uns herzlich willkommen. Wir freuen uns über alle Besucher, die in die Gemeinde kommen, mit denen wir sozialen Kontakt haben. Da wird keiner ausgegrenzt. Und ich hoffe, dass in unseren Gemeinden auch niemand ausgegrenzt wird, weil er, was weiß ich, eine andere Frisur, andere Kleidung, anderen Lebensstil hat oder noch raucht oder sowas. Sind sie trotzdem willkommen bei uns? Aber sie sind noch keine siebenten Tags Adventisten. Und wir arbeiten mit ihnen und wir sind befreundet mit ihnen und wir versuchen ihnen den Glauben näher zu bringen und wir versuchen unseren eigenen Glauben glaubwürdig auszuleben und sie zu inspirieren. Und sie sind auf dem Weg zum Glauben und wir anerkennen das. Aber um Mitglied dieser Kirche zu sein, ist es wichtig, dass ich nicht nur Jesus sage, sondern vielleicht auch diese anderen Punkte zustimmen kann. Denn sonst tue ich mir ja schwer in der Gemeinde. Und dann haben wir einen Konflikt programmiert, der uns später das Leben nicht leichter macht. Meine Zeit ist abgelaufen und eure auch, sorry. Wenn es am spannendsten ist, soll man ja einen Punkt machen. Morgen machen wir gewiss Fortsetzung und wir werden auch an dem Punkt fortsetzen und gerade auch die Frage zu anderen Christen noch besprechen, denn das ist ja das, was uns auf den Nägeln brennt und das ist das, was uns ganz interessiert. Und schauen wir mal, wie wir da miteinander im Gespräch eine Lösung finden können.